Ja, und Jesus, wir leben, weil du willst, dass wir leben. Wir leben um deinetwillen. Nicht, weil wir leben wollen, sondern du hast gewollt, dass wir leben. Und wir leben um deinetwillen, wie du um des Vaters Willens lebst. Und deswegen ist das Leben in uns. Deswegen bist du in uns. Und Heiliger Geist, lass es uns begreifen, was es wirklich bedeutet, Christus in uns. Der alles geschaffen hat, der uns aus Erde geformt hat und hineingeblasen hat, und wir waren eine lebendige Seele. Heiliger Geist, lass uns uns immer mehr verstehen, was es bedeutet. Wir leben, weil Christus will und wollte, dass wir leben. Und in all dem Verständnis, in all diesen Gedanken, in all dem, was uns geprägt hat, diese griechische Gedankenkultur, dieser griechische Geist, der Europa immer noch beherrscht. So, wir wollen das, was wir jetzt hören, wieder dem griechischen Geist annehmen. Wir wollen hineinkommen in das Göttliche, in das Hebräische, in dieses Gedankengut, das, was von Gott geschenkt worden ist und das, was von Gott gegeben worden ist. Und nicht in einen griechischen Geist mit irgendwelchen Göttern, sondern, und wo wir alles verstehen müssen, sondern dass wir einfach glauben können. Weil Gott können wir nicht verstehen, wir können nur ihn verstehen, wenn wir das jetzt verstehen, was ich meine, durch Glauben. Weil durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch sein Wort geschaffen sind. So steht es geschrieben. Durch Glauben verstehen wir. Und wenn wir nicht glauben, können wir nicht verstehen. Also der Glaube ist vor dem Verstehen gesetzt, von Gott her, vom Hebräischen her. Und im Griechischen zuerst verstehen und dann glauben wollen. Dann brauche ich nicht mehr glauben, wenn ich es schon verstanden habe. Dann habe ich schon erfasst. Okay, wollen wir mal schauen, wo der Heilige Geist uns hinführt, in diesem Text, was er mir gegeben hat für heute. Das sind Epheser 3, Abvers 14. Ich lese es mal vor. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin in alle Ewigkeit. Amen. So, ich nehme nochmal eine andere Übersetzung, weil ich auf ein paar andere Worte noch eingehen will von der Sternübersetzung. Aus diesem Grunde falle ich vor dem Vater auf die Knie. In der Elberfelder steht, deshalb beuge ich meine Knie. So, auf die Knie zu beugen oder auf die Knie zu fallen, ist ein kleiner Unterschied. Und ich glaube, dass wir in Europa oder besonders in Deutschland vor Obrigkeit uns zu beugen, immer noch ein Riesenproblem haben. Weil durch Hitler und alles drum und dran Obrigkeit missbraucht worden ist, Vaterschaft missbraucht worden ist, und dann will man sich nicht mehr beugen, damit man sich nicht vor dem Falschen beugt. Es ist eine Feststellung in Deutschland, ich falle nicht vor Obrigkeit nieder. Und das hindert uns natürlich, diese Blockade wirklich vor Gott niederzufallen. Hinzufallen vor Gott, sich hinzuwerfen vor Gott, ist ein ganz anderer Akt, als sich irgendwann mühsam in die Knie runterlassen, weil sie schon krachen. So, oder weil der Boden jetzt ein bisschen schmutzig ist oder meine Hose jetzt gerade sauber ist oder all diese Gedanken, die uns im Kopf dann abgehen, und warum soll ich hinknien? Ich bin doch geliebt, ich kann doch vor Gott stehen. So, all diese Hindernisse in unserem Verstand, verhindern oft, dass wir wirklich auf eine schnelle, einfache Art und Weise in die Gegenwart Gottes kommen. Wir haben das schon so oft erlebt, wenn wir niederknien und dann dem Namen Jesus die Ehre geben, da benötigt es keinen Kampf, sondern da benötigt es unser Herz, das die Wahrheit ausspricht, so, und der Himmel geht auf und die Herrlichkeit fällt. So wie wir es vorher erlebt haben in der Anbetung, so, dass wir verstehen, dass der Heilige Geist schon vorausgewirkt hat, bevor ich dieses Wort jetzt predige. Könnt ihr euch an die Texte erinnern, ja, die da ausgesucht worden sind, auch auf die Schnelle? Es ist genau dieser Text. Ich beuge meine Knie. Genau das haben wir vorher gesungen. Und wenn wir das dann noch aktiv anwenden, wirklich nicht bloß singen, sondern uns wirklich hinknien, wo wir wirklich sagen, das, was ich sage, das, was ich singe, das tue ich auch, das verdoppelt das Ganze. Nicht nur, dass ich vom Herzen her mich beuge, so, aber mein Herz ist in meinem Leib drin, das kann sich nicht niederknien, weil sonst muss aus meinem Leib rausfallen. Aber wenn ich mich niederknie und mich beuge vor ihm und alles vor ihm hinlege, meine Kronen wie in der Offenbarung, und alle Gaben, alles was ich habe, oder das kostbare Ölfläschchen, so dieser, wo die Frau über den Füßen von Jesus ausgegossen hat, wenn ich alles, was ich habe, zerbreche, und um ihm damit wohlzutun und ihm damit zu segnen, weil er hat mir ja sowieso alles gegeben, es ist ja eh nicht meins. Er hat mir alles geschenkt und so kann ich es ihm zurückgeben. Zu mir hat einer mal gesagt, du gibst viel, aber Gott lässt dich nicht lumpen, du bekommst immer mehr zurück. Und so oft ich das gemacht habe, habe ich erfahren, ich bekomme von ihm mehr zurück. Ich gebe etwas hin, ich bekomme es wieder zurück, ich kann es wieder mitnehmen und seine Gegenwart ist darauf. Und dadurch, allein dadurch habe ich schon mehr. All diese Gedankenformen, in die wir hineintrainiert worden sind, wo wir auch manchmal sehr unbedacht etwas sagen und dann mit den Konsequenzen rechnen müssen, so sollte uns aufhorchen lassen und weise machen. Ich glaube, was ich festgestellt habe, dass das auf uns alle zutrifft. Vor kurzem in einer Versammlung war eben auch so eine prophetische Zeit wie jetzt und plötzlich erschien ein Engel. Und er hatte ein wunderschönes, ich habe noch nie so ein schönes weißes Papier gesehen. Sehr himmlisch. Ja? So. Und wenn wir das wissen, dass alles, was wir sagen, alles, was wir denken, aufgeschrieben wird, sollten wir auf unsere Gedanken, unsere Worte besser aufpassen. Alles, ja, kann man von der Schrift klar belegen. So. Also dieser Engel hatte ein schönes weißes Stück Papier, da war oben zwei Zeilen geschrieben und unten eine Zeile geschrieben. Zuerst habe ich es nicht lesen können, aber dann wusste ich, was da drauf steht. Oben stand, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Und unten die Unterschrift. Bitte?
Nimm meinen Papa.
Nein, unten. Von jedem die Unterschrift, weil du es gesagt hast. Deswegen ist es mit deiner Unterschrift unterzeichnet. Das heißt, wenn wir sagen, du kannst mit mir machen, was du willst, gebe ich Gott eine blanke Vollmacht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, soll das einer sagen, nein, das habe ich nie gesagt, dann glaube ich es einfach. Aber in der Regel glaube ich, dass wir irgendwann in einem Zustand waren, der Verzückung, der Freude, der Kraft, wo wir gesagt haben, ja Herr, du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Ist es bei euch auch so? Habt ihr das irgendwann mal gesagt? Schon mehrfach. Freiwillige vor? Hände heben?
Ich glaube ja. Also ich habe, ich weiß, dass ich den Zeichen mal noch gesagt.
Ja, gesagt ist gesagt. So, jetzt haben wir Gott eine blanke Vollmacht gegeben. Und wenn der Herr jetzt kommt und sagt, ist das deine Unterschrift? Ist das deine Unterschrift? Ist das deine Unterschrift? So, und dann nimmt er den Zettel wieder mit. Das Dokument. Zettel ist ja zu billig in dem Moment. Ja? Das ist ein Dokument. Das ist ja unterschrieben. So, und dann geht der Herr hin und schreibt hinein, du machst das, das und das. Und dann sagst du, nein, das mache ich nicht. Und dann sagt er, hier ist deine blanke Unterschrift. Und ich glaube, von dem Ganzen, was momentan Gott in die Bewegung setzt, Gott fragt dich tatsächlich, bist du bereit, deine Zustimmung einzulösen? Bist du wirklich bereit, dass dein Ja ein Ja ist? Bist du wirklich bereit? Darf ich da reinschreiben und dich an die Ende der Erde irgendwo hinschicken? Darf ich dich zu deinem Nachbar schicken? Darf ich dich zu deinem Arbeitskollegen schicken, der, mit dem du nicht auskommst? Ich sage ja, darf ich. Er könnte sagen, du hast unterschrieben, du gehst jetzt. Ich weiß nicht, wie Gott es in deinem Leben persönlich macht, aber da wir, ich habe das jetzt in allen Gemeinden ringsherum gemacht, wo ich hinkomme, und keiner hat gesagt, ich habe das nie gemacht. Jeder sagt, ja, ich habe das gemacht. So, also müssen wir auch gerade stehen für das Ganze, dass wir sagen, okay, Herr, wenn du mich jetzt da und dorthin sendest, dann will ich das wohl tun. Und du wirst mir die Möglichkeiten geben, du wirst mir die Ausrüstung geben, du wirst mir die finanziellen Mittel geben, wenn ich Urlaub brauche, wenn ich Arbeitnehmer bin, brauche ich ja Urlaub und Zeit, dass ich weg kann. Ich bin bereit. Und Herr, du musst mir jetzt helfen, dass ich wirklich gehen kann. Früher war das noch einfach. Ich denke, da gab es keinen Arbeitsvertrag und keinen Urlaub. So, aber stellt euch mal vor, wie in der Bibel geschrieben steht, Jesus kommt zu Petrus ans Boot und sagt, folge mir nach und werde Menschenfischer. Ist so, nur ein so ein kleiner lapidarer Satz. Denkt ihr, das war für seinen Vater, Petrus war ja verheiratet, für seine Frau und die anderen, die da zusammen ja, in der Familie gearbeitet haben, vergnüglich oder so einfach? Ist dann geschrieben, sie haben alles fallen lassen und sind mitgegangen. Das war für sie genauso schwierig wie für die ganze Familie. Wir müssen uns das mal wirklich verdeutlichen. Wir sagen so leicht hin, Jesus, wo du hin willst, gehe ich auch hin und ich folge dir nach. Oder wie die anderen dann sagen in der Bibel so, aber lass mich zuerst verabschieden. Dann sagt er, nein, lass mich zuerst den Toten begraben. Ja, lass doch die Toten begraben, folge mir nach. So, all diese Aufforderungen von bedingungslos alles fallen zu lassen, um mit ihm mitzugehen. Und wenn ich nicht mitgehe, werde ich meine Knie nicht beugen. Oder? Wie stellt ihr euch das vor? Und ich glaube, dass wir in diese Zeit jetzt gekommen sind, wo der Herr gesagt hat, ich habe euch oft genug gezeigt, wer ich bin und wie ich bin und was ich für Möglichkeiten habe. Bist du jetzt wirklich bereit, deine blanke Unterschrift einzulösen? Das ist eine heikle Frage, wo wir intensiv nachdenken müssen. Weil die Schrift sagt hier eindeutig, euer Ja ist ein Ja, euer Nein ist ein Nein und alles andere ist vom Bösen. Ich habe es erlebt letztes Jahr, wo der Herr gefordert hat. Ja? Und einer widerwillig mitgegangen ist. Und dieses Widerwillige, wo er mitgegangen ist, hat er keinerlei Salbung gehabt, die er vorher hatte. Es ist einfach nichts geschehen. Egal, er hat es immer gemacht, wie immer. Aber es ist einfach nichts geschehen. So, wenn wir das machen, dann sagen wir, ja, ich bin mit ganzem Herzen dabei. Ich bin mit allem dabei, was du mir gegeben hast. Und es wird noch viel intensiver. Das ist nur die Einleitung zu dem Ganzen. Damit Gott, wie es geschrieben steht, dass wir wirklich Zeichen und Wunder erleben durch unsere Hände, auch in Deutschland, nicht nur im Ausland. Wo wir jetzt auf dieser Konferenz waren mit den Indern, ja, die predigen 1, 2, 5 Stunden und dann stehen Hunderte, während der Predigt, Hunderte von Kranken auf. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote stehen auf. Völlig normaler Zustand der Gemeinde. Das ist wirklich Gemeinde, das ist Urzustand, das ist Apostelgeschichte. Und wenn wir uns in Deutschland das angucken, Gott ist in Deutschland derselbe Gott wie in Indien oder wie in China. Ist doch derselbe Gott, oder? Oder hat er hier nicht hundertprozentig gesiegt über Sünde, Tod und Teufel wie in Indien? Ich glaube wohl, dass er derselbe Gott ist, aber ich glaube, dass wir ein Problem haben. Wir denken immer, wir haben ein Autoritätsproblem. Hat Jesus alle Macht? Hat er wirklich alle Macht? Im Himmel und auf Erden? Dann sagen wir, natürlich. Aber was geschieht denn durch uns, durch ihn? Was geschieht denn bei uns? Wo sind denn die Zeichen und Wunder? Wo werden denn die Kranken heil? Wo stehen denn die Toten auf? Ich glaube, dass wir ein Autoritätsbewusstseinsproblem haben. Dass dieses Christus in mir für mich ist wie ferner Schall und Rauch. Dass wir uns immer noch nicht genügend Gedanken darüber gemacht haben, was bedeutet das für mich, Christus in mir? Wenn er wirklich alle Macht hat. Mir ist folgender Satz dazu eingefallen. Christus ist unser Savior, also unser Retter, Englisch, ja? Aber wir sind der Safe für Jesus. Wenn wir Jesus in uns einschließen, kann er nichts tun. Er hat sich von uns abhängig gemacht. Und deswegen müssen wir von den Gedanken her auf etwas anderes kommen. Nämlich unsere Gedanken, unsere Vernünfte leihen zu lassen, das griechische Denken, und durch Sprachengebet mit Gott verbunden sein, aufgebaut werden, sodass wir im Geist es erfassen und im Geist umsetzen. Wir wollen es immer durch Seele oder sonst wie umsetzen und nicht durch den Geist. Aber wenn unser Geist schläft und nicht wach ist, wenn unser Geist eingeengt ist oder gefangen ist, kann es nicht passieren. Und darum müsst ihr aufpassen, auf was ich heute hinaus will, weil es ein Teil von Freisetzung ist, weil wir Christus in unseren Gedanken eingesperrt haben und vielleicht noch nicht in unser Herz gelassen haben. Weil wir es verstehen wollen, so, die Inder haben wortwörtlich gesagt, ihr habt ein Problem, ihr wollt alles verstehen. Wir Inder, wir haben das andere Problem, wir leben es nur. Aber bei uns passiert es. Und das ist der Unterschied. Versteht ihr? Wir wollen alles verstehen. Wir haben eine besondere Begabung von Gott zu lehren und Leidenschaft. Das ist die Begabung von Deutschland. Aber wir leben es nicht. Wir leben es nicht so, wie die Inder es zum Beispiel leben oder die ganzen Asiaten. Für die ist es gar kein so Problem. Sie leben es einfach. Aber dieses Hören und Tun, dieses Leben, dieses Freisetzen, das ist dieses Geheimnis. Ich habe mich immer wieder gefragt oder gefreut vielmehr, wenn ich Leute mitgenommen habe in die Mission nach Russland oder Rumänien oder Moldawien oder sonst irgendwohin, so wie aufgebaut die zurückgekommen sind. Und ich habe gesagt, ja, das ist mal raus aus Deutschland, das ist mal weg von diesem negativen Druck und wir sind hier nichts und bäh und wäh und was wir alle so von uns halten in Deutschland, ja. So Minderwertigkeit, jetzt mal raus hier und sie erleben etwas, so der Armut lässt uns aufhorchen und dadurch werden sie stark. Als wir jetzt von Rumänien zurückgekommen sind und in einer Gemeinde ich letzte Woche gedient habe und eine der mitreisenden Frauen, die war da, denkt, ist das super? Die Frau ist dermaßen aufgebaut, die war vorher so mickrig, wer bin ich schon? Die kam in einer strahlenden Schönheit in den Raum, das war herrlich anzusehen. Ich denke, wow, das ist stark. So, ja, das rendiert sich, dass man die Leute mitnimmt und dass sie sich aufbauen lassen und stärken lassen. Dann hatte ich vor ein paar Tagen in der Früh einen Traum. Punkto, dass die Menschen, wenn sie mitgehen in die Mission, so schnell in einer Woche verändert sind. Wo andere in 2-3 Jahren nicht hinkommen, das geht dort in einer Woche. Und mir ist Folgendes klar geworden durch diesen Traum, es liegt natürlich an dem Mitgehen. Aber es ist nicht, weil sie mal mitgehen auf die Mission, sondern es ist prinzipiell die Jüngerschaft. Es ist prinzipiell Jüngerschaft, sodass wir bereit sind, uns in Jüngerschaft nehmen zu lassen, dass wir bereit sind, Jünger zu machen, dass wir bereit sind, genau diesen Aspekt, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, durchlaufen und bereit sind zu gehen, wenn er sagt. Und wenn dir der Urlaub 100-mal lieber ist oder wenn dein Besuch bei irgendjemand 1000-mal lieber ist, wenn der Herr sagt, nein, ich möchte, dass du jetzt dahin gehst, dass du alles ablässt und dahin gehst. Das ist Jüngerschaft. Gehorsam, Disziplin, dein Ja, dein Versprechen zu erfüllen. Wirklich in diese Gehorsamsprüfung zu kommen. Und wenn man so auf Mission geht, ja, so der Leiter weiß ja, was er zu tun hat, auch wenn es die anderen gar nicht merken, dass er es nicht weiß. Aber der Leiter weiß, was er zu tun hat. Ja. So, und die anderen, die mitgehen, sagen, oh, da muss ich ganz eng bei ihm bleiben, muss mich ihm völlig unterordnen, damit ich geschützt bin und da. So, und das ist auch ein Aspekt. Aus Unsicherheit und Angst, irgendwo im Ausland zu sein, so, ich muss mich dem Leiter völlig unterordnen, ich muss ganz nah bei ihm sein, ja. Auch das ist ein Aspekt, völlig erfasst und durchdrungen zu werden mit dem Heiligen Geist. Diese Unterordnung, diese Ehre zu geben. Ich habe einmal erlebt auf einer Missionsreise und ich habe gesagt, Leute, pass auf, wir sind so und so viele Leute und da können nicht alle dienen. Ich werde so eine große Missionsgruppe wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen, weil dann konnten nicht alle dienen. Aber ausgerechnet der dienen durfte, hat völlig gemault. Das war wie bei Mose, wo Aaron und Miriam gemault haben, wir sind auch wer, wir hören auch von Gott. Und ich hatte Mühe, die Gruppe wieder zusammenzubringen und die Spaltung rauszuschmeißen. Sonst hätten wir heimgehen können. Oder ich hätte ihn heimgeschickt. So, und das ist doch das, was in unseren Gemeinden täglich läuft. Ja, ich bin doch auch wer. Ja, ich gehöre doch auch von Gott. Ich kann doch genauso prophezeien und ich kann genauso dieses nehmen. Was brauche ich den Leiter dazu? Und hier erhebe ich mich über den Leiter und in dem Moment ist die Salbung weg. Ich habe vor kurzem vor der Gemeinde gedient und es war richtig Fluss, da denkt, ja, es läuft auf einem guten Punkt so, es wird immer mehr, der Fluss wird immer stärker, Dann kam einer auf mich zu, bitte lass doch die Gemeinde daran teilhaben, dass nicht immer du nur vorne dran stehst, dass sie auch was sagen dürfen. Denkt stark. Dann kommt die nächste Person zu mir und sagt, bitte mach doch das und das. Die Worte waren noch nicht verklungen, war der Heilige Geist weg. Völlig weg. Man hätte den Abend abbrechen können und irgendwo zum Pizza essen gehen. Das wäre besser gewesen. So, wenn der Heilige Geist wirkt durch jemanden und dann kommen die anderen und wollen was anderes hineinbringen, zieht sich der Heilige Geist zurück. Und das war früher, was ich erlebt habe, noch nie. Das war bisher noch nie der Fall, dass sich der Heilige Geist aufgrund dessen zurückzieht. Aber wenn jemand kommt und sagt, du musst die anderen auch mitwirken lassen, weil sonst bist du immer der Mittelpunkt. Deswegen ist die Erweckung in Wales zusammengebrochen. Das ist Isabel, das ist ein falscher prophetischer Geist. So, das müssen wir alle lernen, dass der, wo leitet, von Gott gebraucht wird und es wirklich zu vertrauen. So, wir sind ständig mit unserem Verstand am Kontrollieren. Am Kontrollieren, sage ich wortwörtlich, und nicht mit unserem Geist zu prüfen. Und das ist der fatale Fehler von uns Deutschen. Wir kontrollieren mit dem Verstand und prüfen nicht mit dem Geist. Wenn ich mit dem Geist prüfe, dann setze ich frei. Dann mache ich mich eins mit der ganzen Sache, was läuft. Und ich kann das verstärken und ich kann da mitwirken. Wenn ich spüre, der Heilige Geist schwimmt dorthin, er trägt uns dorthin, dann kann ich das ergreifen und mitmachen und es geht mir doch viel besser. Aber wenn ich dann mit dem Verstand kontrolliere, das gefällt mir nicht, was der da macht, dann stelle ich eine Wand auf, ich empfange nichts und ich blockiere das andere. Wir müssen lernen, im Geist zu hören, im Geist zu wandeln. im Geist gefüllt zu werden. Immer wieder, Herr, Heiliger Geist, füll mich, füll mich, füll mich, füll mich. Also das ist mal der Anfangspunkt. So fängt es nur an. Zu dem anderen, was wir dann noch brauchen, kommt noch. Überspringe ein paar Sätze. Sodass der Christus, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihren Liebe gewurzelt und gegründet seid. So damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe und Tiefe ist. Das sind schon mal vier Dimensionen. Wir leben ja nur in drei Dimensionen. Und ich glaube, all diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, die sind da. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann sind auch die Gaben da. 1. Korinther 12. So ist ein Geist und der eine Geist hat uns alles gegeben, bis zu den Wunderkräften. So. Wieder muss ich auf den Verstand anspringen, auf den griechischen Geist, der unser Denken blockiert oder lenkt und leitet, so der uns von dem eigentlich weghalten will, was Gottes Wille ist. Sodass wir es mit Verstand zwar wissen, es steht geschrieben und manchmal funktioniert es ja auch. Oder? So denken wir doch oft. Ja? Aber ich glaube, dass wir hier eine intensivere Sache angehen müssen. Die Inder haben das wunderbar erklärt. So, manchmal braucht man Leute aus dem Ausland, die das besser erklären können. So, der hat gesagt, heirate doch diese Sache. Wir sagen ihm, oh, ich muss mich da eins machen. Aber ich kann mich auch mit irgendetwas anderem eins machen, oder? Und wieder weggehen. Aber wenn ich mal heirate, dann bin ich verbunden, oder? Dann ist ein Bund da. Es geht um diesen Bund, dass wir den Bund besser verstehen. Wenn geschrieben steht, wenn der Vater uns den Sohn geschenkt hat, wird er uns nicht auch alles andere schenken? So diese ganze Gabe oder diese Berufung, die Gott mir gegeben hat, wenn ich sage, ich heirate diese Berufung, ich heirate das, ich mache mich mit dem Eins, es ist unlösbar miteinander verbunden durch diese Hochzeit, durch diese Heirat. Versteht ihr das Gedankenspiel? Wir treten jetzt nicht von dem Traualtar und machen eine Zeremonie, dass wir uns mit dem prophetischen Geist vor Hochzeiten, sondern dieses intensive, ich verheirate mich mit Jesus. Ich bin die Braut, ich möchte nicht nur Gast sein auf der Hochzeit, wenn es mal soweit ist, sondern ich möchte die Braut sein. Ich möchte heiraten. Ist doch intensiver. Ja. So dieser Wunsch, dieser Gedanke, der da hochkommt, der Heilige Geist euch hineinbringen will, ist dieser Bund miteinander zu schließen. Wisst ihr, auch diese Blanko-Unterschrift ist eigentlich nicht so, was Gott eigentlich will. Weil ein Bund wird ausgehandelt. Wir haben schon mal darüber gelehrt. Ja. So in der Bibelschule machen wir das intensiver. Sodass wir einen Bund ausgehandelt haben. In der Bibel steht genau drin, was Gott uns gibt, wenn wir in diesen Bund eingehen. Und was uns zusteht und was unsere Pflichten sind, das steht in der Bibel genau drin. Aber wir haben in unserem religiösen Highfly gesagt, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Hier ist die blanke Unterschrift. Und dann stehen wir da und auf dem Blatt Papier steht nichts. Ein Vertrag. Also versteht ihr, deine Unterschrift ist drauf und deine Aussage, aber was geschehen soll, steht da gar nicht drauf. Und darum ist es so wichtig, Herr, das, was du mir gegeben hast, diese Berufung, diese Begabung, diese Befähigung, ich heirate das, ich mache das zu meinem. Es wird genauso mein Teil, wie dein Teil das ist. Ob ich jetzt ins Ausland gehe oder in Deutschland was tue, ob ich hier an diesem Ort bin oder an einem anderen Ort bin, ich mache das zu meiner Sache. Ich gehe nicht bloß irgendwie wohin, damit ich da bin, sondern ich mache es zu meiner Sache. Ist das intensiver? Aber das erfordert von dir alles. Das kann dir die Nacht rauben, dass du betest oder unterwegs bist. Ja? So, wenn wir nach Rumänien fahren, da fahren wir im Auto durch, ja? Da gehen wir zum Tanken und zum Pinkeln. Das sind 18 Stunden, da fahren wir durch und du bist kaputt am nächsten Tag, aber froh, dass du da bist. Versteht ihr? Es kostet dich was. So dass ich bereit bin, mein Herz ihm völlig auszuliefern. Und ich glaube, weil wir Angst haben, weil wir das noch nicht erlebt haben, weil wir in diese intensive Sachen so noch nicht reingegangen sind, haben wir Angst, alles auszuliefern. Und gerade diese Angst, alles auszuliefern, halten wir etwas zurück, was uns schadet. Anstatt es ihm auszuliefern, damit er es erfüllen kann. Auf die Seite zu gehen, sagen, Herr, du bist der Herr. Ich drehe zur Seite, ich bin dein Diener, ich bin dein Knecht, ich bin dein Sohn, ich bin deine Magd. So, ich bin geliebt, aber du bist der Herr. Sag, bitte nimm du den ganzen Platz ein. Ich gehe auf die Seite, nimm du bitte den ganzen Platz ein. Und ich glaube, wenn wir hier anfangen, darüber nachzudenken, und es Schritt für Schritt angehen, Tag für Tag, mit dem Heiligen Geist es durchzubeten im Sprachengebet, dann glaube ich, dass Ende dieses Jahres, wir haben jetzt Ende April 2007, für die, die das mal anhören, so, wir werden Zeugnis geben, Ende dieses Jahres, was passiert ist in eurem Leben? Nämlich, dass eine völlig intensivere, intimere Beziehung mit Christus da ist und dass, wenn ihr betet, es auch wirklich geschieht. Das Wort Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern durch Kraft. Das heißt, das Wort, das wir predigen, wenn die Kraft nicht dazu kommt, sind es nur Worthülsen. Und ich denke, heute Abend haben wir schon einiges erlebt, dass, was die Gegenwart Gottes da ist, dass Engel uns gedient haben und zu uns gesprochen haben. Und so, dass wir wirklich bereit sind, Herr, ich mache mich mit der Sache eins für diesen Ort hier. Ich mache mich nicht mit der Sünde eins von diesem Ort oder mit der Vergangenheit, sondern ich mache mich eins mit Christus und der Zukunft für diesen Ort. Dass ich die Zukunft, das was im Himmel geschrieben steht, was im Himmel bestimmt ist, dass wir in Übereinstimmung kommen und das hereinbringen und das freisetzen und das verändert und nichts anderes. Dass wir um Vergebung bitten für die Vergangenheit, Priesterdienst tun, das wissen wir alle. Aber wir haben es noch nicht verstanden, das, was im dritten Himmel bereit ist für diesen Ort hier, für unser Leben, für unsere Arbeitsstelle, was dort bereit ist, zu holen und freizusetzen. Die Leute von der anderen Fakultät, die verstehen es sehr gut. Sehr gut. Den zweiten Himmel anzuzapfen und diese Mächte und Gewalten, diese Kraftwirkung freizusetzen, um uns zu schaden und das Reich Gottes zu bedrängen. Aber die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Amen. So, und deswegen diese Botschaft von Epheser 3, sich wirklich zu beugen, sich wirklich fallen zu lassen, niederzufallen vor Gott und zu wissen, wer ich bin und wer er ist. Sich wirklich zu sagen, hey, ich bin aus Erde gemacht und er hat hineingeblasen und ich bin geworden. So ist der Mensch entstanden und wie es sich weiterentwickelt hat, das wissen wir. So, aber dass wir zusammen unser Herz ihm völlig geben, seine Augen durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 2. Chronik 9, glaube ich. So, Gottes Augen suchen permanent Menschen, um ihnen beizustehen gegen die Boshaftigkeit und die Listigkeit des Feindes, aber nur denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. So richten wir unser Herz auf. Ich habe einmal erlebt mit einer jungen Frau, sie hat also eine Salbung bekommen, es ging ihr gut und schon oft eine Stunde später war alles wieder weg. Und dann habe ich immer wieder für sie gebetet und es ging ewige Zeiten. Und dann eines Tages sagt er, jetzt will es aber wissen, was ist denn mit der? Es ist doch sinnlos, ständig zu beten und es passiert nicht. Und dann habe ich was gesehen, was ich noch nie gesehen habe. So, also sie hat mich angeguckt, aber ihr Geist hat nach hinten geguckt, er war verdreht in ihrem Körper. Und sie hat ständig nach hinten geguckt. Oh, was da alles schlimm war. Und was da alles dieses war. Und was da alles jenes war. Ihr Geist konnte gar nicht auf Jesus gucken. Sie hat immer nur das Schlechte angeguckt und hat es ständig wieder reingeholt. Solange man für sie gebetet hat, war die Salbung gut und es ging ihr gut. Hat sich auch verändert, so nach und nach. So, aber danach war es so, dass es sofort wieder weg war. Und es ist gelungen, durch Gebet diesen Geist in ihr umzudrehen. Das war ein richtiger Gewaltakt. Der musste sich richtig Autorität anwenden. Der wollte gar nicht. Der war das so gewohnt. Aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes konnte man ihn umdrehen und er hat nach vorne geguckt und seither lebt er völlig anders. Das heißt, wenn wir nicht im Geist auf Gott ausgerichtet sind, können wir nicht in das verwandelt werden, wie er ist und was er uns geben will. Amen. Stehen wir in der Gegenwart des Herrn.
Ja, kann ich nicht. Nee, ich fange an, will ich.
So, und dann dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir bitten oder denken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. So, gemäß der Kraft, seiner Kraft, die in uns wirkt und nicht unsere seelische Kräfte. Und hier, wir müssen, es geht nicht anders, nicht durch Heer und Kraft soll es geschehen, sondern durch seinen Geist. Seine Kraft, die in uns wohnt, durch die ist uns gegeben, dass wir sie freisetzen. Aber wenn wir sie nicht in uns haben oder nur im Kopf haben, so wie wollen wir sie denn freisetzen? Und darum die Oberbotschaft über den Ganzen, um den griechischen Geist zu beseitigen, verheirate ich mich mit Jesus, mit den Gaben, mit der Befähigung und mit meiner Berufung. Und mit diesem Auftrag, den ich habe, dass ich vollkommen eins mit ihm bin. Dass ich mit ihm eins bin, dass ich diesen Bund mit ihm endlich erfülle. Ein Bund vom Alten Testament, oder falsch gesagt, Gerechtigkeit hat im Alten Testament bedeutet, man hat etwas ausgehandelt und auf gemäß dessen Vertrages hat man miteinander gelebt. So, wenn du es von 1 bis 100 nimmst, wenn du jetzt 10 Punkte gesagt hast, diese 10 Punkte wollen wir leben, die restlichen 90 nicht, dann hast du nur auf dieser Basis gelebt. Das ist mal jetzt mal abgekürzt gesagt, wenn du jetzt heiratest, ja, und dann macht ihr einen Vertrag. Also, Mann, du bringst das Geld nach Hause und Frau, du kochst mir das Essen und wäschst mir meine Wäsche. Das ist unsere Ehe, das ist unser Bund. Und alles andere geht den anderen nichts an. Ein bisschen komische Heirat, oder? Versteht ihr, um was es geht? Man hat ausgehandelt, einen Vertrag ausgehandelt und dementsprechend verhält man sich gegenseitig. So, Jesus hat sich völlig hingegeben. Er hat alles gegeben, er hat sein Leben gegeben. Aber sind wir bereit, unser Leben wirklich auch zu geben? Oder halten wir zurück? Er hat die Fülle, er hat die 100%. Und wie viel Prozent von unserem Leben, von unserem Sein, gestehen wir ihm zu? Und nur auf dessen, was du Gott zustehst, das wirst du leben. Das ist eine Festlegung und es geht nicht anders. Wenn du eine Obergrenze ziehst, 50% oder 70% oder 90%, dann lebst du auf dieser Basis, aber die restlichen Prozente, die behältst du für dich. Das wäre genauso, wenn Jesus gesagt hätte, okay, jetzt habt ihr mich genagelt ans Kreuz, jetzt reicht es, jetzt steige ich runter. Ja? Oder Geißelung? Nein, so war das nicht ausgemacht. So, wir wären nie heil durch seine Streben. Oder Dornenkrone, ja, spinnt's mal, oder? Das tut weh. Dann wäre die Flüche nie beseitigt worden. Er hat alles gegeben. Und was sind wir, noch einmal die Frage an jeden Einzelnen zum Nachdenken. Wie hoch von 0 bis 100 ist unsere Gerechtigkeit, die wir ihm zustehen? Das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Und auf dieser Basis lebe ich nicht die Fülle, nicht die 100%, sondern das, was ich mir selber als Maßstab festlege. Und wenn wir das wirklich verstehen, was es heißt, wir sind freigekauft, wir gehören ihm, ist es illegal, illegitim, etwas vorzuenthalten. Und es geschieht nur durch Misstrauen, durch Verletzung, weil ich Dinge erfahren habe und verraten worden bin, weil ich nicht hundertprozentig vertrauen kann. Das ist der Maßstab. Aber wenn ich bereit bin, das alles, meine negativen Erfahrungen, Gott auszuliefern, dass er das wegnehmen kann und ich da Heilung empfangen kann, dann bin ich auch bereit, so nach und nach, 100% zu geben. Und dann kommen wir in diese Fülle hinein, mein Leben hinzugeben, dass er mich brauchen kann und hinschicken kann, wo er will, um Zeichen und Wunder zu tun. Da müssen wir in Deutschland drüber nachdenken. Das ist eine Botschaft, glaube ich, an unsere ganze Nation, dass wir darüber nachdenken, was halte ich Gott vor? Wenn ich sage, ich habe mit dir einen Bund gemacht, so, das sind jetzt die 5 Finger, aber ich lasse 2 weg und Jesus sucht meine anderen 2 Finger, weil er hat alle drin. Aber wenn wir alle Finger ineinander fest verankern, so, dann kann man das nicht mehr auseinanderreißen. Und das ist unsere Frage, wo ihr wirklich drüber nachdenken müsst. Bin ich bereit, wirklich alles herzugeben, samt den Schmerzen, samt dem Urlaub, samt meinen Finanzen, samt allem, was ich bin? Bin ich wirklich bereit, alles hinzugeben, damit er mir alles geben kann? Das ist doch dieses Geheimnis. Wenn wir ihm alles geben, was wir sind, gehört alles, was er hat, uns. Er will uns doch gar nichts vorenthalten. Aber es ist doch unser Maßstab, wie weit wir die Tür aufmachen. Sodass wirklich, wie es am Schluss heißt, Christus verherrlicht wird. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin in alle Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Das ist die Verheißung, dass die Herrlichkeit in uns sei und die Herrlichkeit in der Gemeinde sei. Aber wenn wir vorenthalten, kann eben nur ein gewisser Teil da sein. Bitte versteht es richtig. Wir müssen das begreifen, wir müssen es verstehen, wir müssen unser Verstand hier einsetzen. Hier ist Verstand nötig, den Verstand einzusetzen. Und wenn wir Festungen im Verstand haben und es nicht glauben wollen oder können, sie durch das Wort Gottes, durch das Schwert zu beseitigen, dass ich meinen Verstand reinige und frei bin und sagen kann, ja, denn du hast mir alles gegeben, du bist ganz gestorben, du warst wirklich im Grab und bist wirklich auferstanden. Was soll ich dir vorenthalten? Das Dilemma ist ja, nochmal zurückzugehen, dass wir ihm meist das Gute gar nicht vorenthalten, sondern das Schlechte. Und genau das Schlechte, die schlechte Wurzel, macht unser Leben schlecht. Und dann denken wir, ja, wenn Gott doch alles gemacht hat, warum geht es denn nicht? Gib her, lass los, gib ihm alles. Liefere ihm alles aus, dass er alles durchdringt. Ich bin da noch auf eine ganz uralt gestoßen, was alles in unseren Knochen sitzt. Nur anschnittmäßig vielleicht fürs nächste Mal. So, ein ganz kurzer Artikel im Alten Testament. Da kamen welche, haben einen Toten getragen, wollten ihn beerdigen. Und dann kamen Räuber und haben sie ihn schnell hineingeschmissen in das Grab von Elisa. Und sind davon gerannt, weil die Räuber gekommen sind. Hauptsache, der ist im Grab, weg damit. Ja. So, was ist mit dem Toten geschehen? Der ist auferstanden von den Toten. Er hat die Gebeine von Elisa berührt. Hey, das ist heftig. Da war die Salbung in den Knochen. Wenn die Salbung Gottes mal in unseren Knochen ist, was sollte uns dann noch unmöglich sein? Aber der Teil ist, der Hinweis darauf ist, dass wir ihm alles ausliefern. Dass er alles erfüllen kann. Die ganze Breite, Länge, Höhe und Tiefe unseres ganzen Seins. Das ist das Geheimnis. Ihm wirklich alles zu geben, alles zur Verfügung zu stellen. Damit er alles brauchen kann. Und Leute, die Zeit ist da, wo Gott kommt und sagt, ich will. Ihr habt gesagt, und ich brauche es, und ich will es. Nicht um unseren Willen, sondern um den Willen da draußen, die Millionen, die sonst in die Hölle gehen. Amen.